Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Gardi Hutter herzlich willkommen erstmal.
Dankeschön.
Sie gelten als die weltweit bekannteste Clownin, sind Schweizerin, sind in mehr als 30 Ländern unterwegs gewesen, mehr als 3500 Vorstellungen, sind aber nicht nur Clownin, sondern Sie schreiben Theaterstücke, Musicals, Zirkusprogramme. Was begeistert Sie denn immer noch an der Bühne?
Es ist wie eine Verdichtung des Lebens. Also du gehst auf die Bühne und es ist alles tiefer, extremer, radikaler. Also es ist verdichtetes Leben und es hat auch einen Anteil an Rausch. Also ich nehme an, auch was hormonmäßig ausgeschüttet wird, ich habe es noch nie untersucht. Ich würde eigentlich gerne mal nach der Vorstellung untersucht werden, was da so rumschwirrt. Sehr wahrscheinlich bin ich fast unter Drogen.
Sie sind süchtig, oder?
Ja, also es ist ein Ritual, denke ich, und es hat mit menschlichem Leben, verdichtetem, vertieftem, berauschtem Leben, also das, was die Menschheit sich ja immer erfunden hat, an Festen, an Ritualen, an auch eben an Messen oder also das es ist eine Gruppensache, also im Kollektiv, und Einzelne tun dann etwas, was alle anderen innerlich mitmachen.
Das heißt es ja ganz oft über Bühnenkünstler, die diesen Rausch erleben und diese Ekstase und eben auch vielleicht eine gewisse Macht, die man dann auch spürt, das Publikum applaudiert. Wie ist es denn, wenn sie dann ins Hotelzimmer kommen und da ist niemand?
Da ist der große Bruch. Also da musst du, ja, wenn du als Künstler überleben willst, einfach merken, das ist etwas anderes. Also auf der Bühne ist deine Kunst und danach bist du der Mensch, der halt alle Probleme hat, die alle anderen auch haben, und der sich dann halt einfach ein Netz aufbauen muss, damit er das gut überlebt. Und es gibt manchmal schon Momente, wo man einfach nur noch sich verkriechen will, und wenn man dann auf die Bühne muss, dann muss man wirklich über seinen eigenen Schatten springen. Aber es ist einfach, das bin nicht ich. Also das muss man unterscheiden, ja.
Und dennoch, ein Clown hat ja auch immer etwas Tragisches, etwas Melancholisches. Ist es bei der Clownin genauso?
Es ist die Tragik, die kippt, weil es übertrieben tragisch ist. Also die Komik ist ja etwas, was die Menschheit sich erfunden hat. Also tragisch kommen wir auf die Welt, wir werden geboren und fangen gleich an zu schreien. Und bis das Kind das erste Mal lacht oder nicht nur lächelt, sondern über etwas lacht oder sogar einen Witz erzählt, dauert es ja.
Ja, und Sie haben das wirklich perfektioniert. Sie gelten auch als weibliches Vorbild in Sachen Clown-Theater. So viele Clowninnen gibt es wahrscheinlich auch gar nicht, oder?
Ja, es gibt auch unterdessen ganz wenige Clowns. Also wir sind im Moment noch gar nicht die große Mode. Überhaupt physisches Theater, visuelles Theater ist nicht, also Comedy ist, in der komischen Branche ist es eigentlich vor allem Comedy. Es ist auch ein bisschen mit ein Grund, dass wir vom Format her nicht auf die Schnelle funktionieren. Also wir können die 2 Minuten, die heute im Fernsehen geboten werden, die können wir nicht liefern. Wo waren wir?
Ist es ein aussterbender Beruf? Das ist
nein, die Frage.
Die sich natürlich anschließt.
Meine Kulturkunst findet ja immer in Wellen statt. Es war vor 30 Jahren war das top und jetzt ist es wieder ein bisschen unten und dann kommt das wieder hoch. Also ich denke, auch die Comedy wird sich dann irgendwann wieder zu Tode laufen und dann kommt wieder das andere. Also das ist ein Hin und ein Her.
Im Herbst kommt ein neues Programm von Ihnen. Den Zuschauer muss man ja auch immer wieder überraschen. Inwiefern überraschen Sie den Zuschauer mit dem neuen Programm?
Wir kommen zu viert. Ich bin nicht alleine. Und zwar arbeite ich mit meinem Sohn, meiner Tochter und meiner Schwiegertochter. Und meine Kinder, die sind ja schon seit 10 und 14 Jahren aus dem Haus. Und ich gucke denen schon zu, wie sie sich entwickeln. Und ich finde es sehr spannend. Ja, sie sind mehr Musiker eigentlich. Und ja, vielleicht könnten sie mehr die Musik machen. Dann bin ich auch schon mal ein bisschen altersversorgt, wenn was passiert. Und dann war das dann doch ein bisschen zu wenig und irgendwann ja wollt ihr auch mitspielen, aber sie sind ja keine Clowns und dann könnten wir doch vielleicht etwas erfinden, und sie sagen ja, wenn wir da nicht einig sind, sagen ja, ich meine, das ist natürlich mein Schiff, oder? Und dann irgendwann ist das ja auch wieder langweilig, und irgendwann haben wir uns dazu durchgegangen, dass wir wirklich ein kreatives Team sind, und wenn es schief geht, dann geht's einfach unter.
Hatten Sie selbst eigentlich auch ein Vorbild?
Ja, hatte ich. Die waren aber halt noch männlich, weil es keine Frauen gab. Das war schon Chaplin, Charlie Chaplin und Buster Keaton. Also das sind ja auch, die erzählen in ihren Stummfilmen lange Geschichten. Es sind ja immer tragische Geschichten, die aber dann sehr komisch werden.
Was haben Sie sich beispielsweise von Charlie Chaplin abgeguckt?
Also er ist ja der Loser. Er ist ja der Tramp, der immer außerhalb der Gesellschaft ist und der am Schluss dann irgendwo über die Landstraße weggeht. Also, und Clown-Komik ist der Verlierer. Es ist der Strampler. Es ist der, der es nicht schafft, der es nicht kann. Also, und ich glaube, das ist ja dann auch das Tröstende für das Publikum, dass der eine eben noch trotteliger ist, noch blöder ist, noch ungeschickter ist.
Und diese klassische Rolle des Clowns, nehmen Sie die auch mit in das neue Theaterstück, was Sie gemeinsam mit Ihren Kindern und der Schwiegertochter auf die Bühne bringen?
Wir hatten einen ersten Probeblock und das hat sich so ergeben, weil meine Kinder sind ja mit der Figur aufgewachsen. Also die waren ja, als sie klein waren, immer mit mir auf Tournee und die Hanna ist wie, die gehört zur Familie, also die war einfach immer da. Sie sind aber nicht Clown, ist auch nicht ihr Ziel. Und trotzdem ist das etwas, was einfach in ihr Leben gehört hat.
Wir haben jetzt gar nicht über einen Mann gesprochen. Gibt es den auch noch?
Nein, der fehlt. Ist nicht da.
Gab es da dann Ideen, das auch gemeinsam zu thematisieren, dass der Mann eben nicht da ist, was ja auch ein modernes Phänomen ist?
Ja. Kann sein. Wir sind noch mittendrin. Das Gespräch kommt auch immer wieder da drauf. Aber andererseits ist es im Moment, bin ich so die Urmutter. Also wie soll ich sagen, wir gehen ja auch immer über alte Bilder. Also also Mutter und Kind. Also die Gaia ist ja die Erdmutter, die
Gaia
alles
Gaudi
gebiert. Gaia Gaudi. Es wird immer wieder Situationen, wo ich eben nicht abgeben will, weil ich bin ja die, die geht. Ich muss loslassen. Das ist so, die nächste Generation steht da und ich muss gehen und ich will. Also ich bin noch die Macht. Ich habe noch das Geld. Ich habe noch die Struktur. Also ich habe den Namen, aber ich bin am Gehen.
Und es hat den Anschein, Frau Hutter, dieses Rebellentum, als sei das bei Ihnen ganz fest drin. In so vielen Rollen taucht das immer wieder auf. Sind Sie eine Rebellin?
Bin schon aus dem Rebellentum zum Clown geworden. Also ich bin ja eben in den 80er Jahren volljährig geworden und da war die Frauenrolle halt noch, also da gab es keine komischen Frauen. Das hat mich schon sehr geärgert und es hieß immer, die Männer sind komisch, die Frauen sind tragisch und es gibt ja auch die großen Tragödien und so. Und mich hat das so wütend gemacht. Und ich bin auch mit drei Brüdern aufgewachsen, von dem her hatte ich das schon quasi in der Kindheit, musste ich mich schon extrem wehren. Und der Weg war dann ein langer, aber die Hanna hat das dann einfach alles aufgefangen. Aber natürlich reicht das dann nicht. Also es muss dann komisch werden.
Die Hanna ist die Rolle, mit der Sie eben auch Ihren Durchbruch hatten. In ganz verschiedenen Berufen ist die Hanna aktiv. Aber wenn wir nochmal zu dem Rebellentum zurückkommen, inwiefern war das dann immer für Sie ein Kampf? Sie haben ja eine klassische Theaterausbildung auch erstmal gemacht.
Ja, es war ein Kampf, eine weibliche Clownfigur zu erfinden. Und darauf zu bestehen, dass ich im Rock spiele, weil man wollte mir dann immer Hosen anziehen. Und einfach, das war 3 Jahre lang ein manchmal sehr verzweifeltes und sehr verlorenes Suchen. Ich will das aber. Als sie dann aber da war, diese Clownfigur, war es nur noch einfach.
Das heißt, es gab Menschen, die wollten Ihnen das ausreden?
Ja, natürlich. Es war einfach, man erklärt es dann auch biologisch, man erklärt es soziologisch, man hat alle Gründe, weil es es noch nicht gegeben hat, ist das ja Grund genug.
Was in Ihnen war so stark, dass Sie gesagt haben, nee, ich setze mich aber trotz all dieser Widerstände durch, das ist die Rolle meines Lebens?
Ja, das sitzt tief. Also das war wahrscheinlich so viel Wut auch, was ich in meiner eigenen Kindheit als Mädchen erlebt habe. Also zum Beispiel, wir durften nicht ministrieren, weil wir ja schmutzig sind. Also so wurde mir das erklärt.
Bei uns gab es zu viele Jungs. Erst als es keine Mädels mehr gab, durften dann die Mädels. Da wollte ich dann auch nicht mehr, ja.
Ja, nein, bei mir war das noch absolut undenkbar, dass ein Mädchen ministriert eben. Und eben die Erklärung, dass wir halt schmutzig sind, also das habe ich ja dann geglaubt. Und das war ja dann erst mit 17, 18, 19, also ich bin ein bisschen spät, 68er, kam da so eine Wut hoch, also über diese Abwertung. Und ich habe sie eben auch eben mit 3 Brüdern in der Familie, ich musste den Brüdern ihre Schlafzimmer aufräumen. Und also ich hatte einen Packen Wut da und das, glaube ich, das ist ein guter Motor.
Sie haben auch, glaube ich, mal gesagt, wenn es keine Krisen gibt, kann man auch keine eigene Figur kreieren. Inwiefern sind diese Krisen auch für einen Clown so entscheidend?
Also durch Krisen muss man durch, weil in den Krisen klärt man sich. Wenn Harmonie da ist und wenn es dir einfach wohl ist, dann musst du auch nichts klären. Also ich möchte jetzt nicht Krisen herbeireden oder so, aber ich denke, in der Kreation ist erst die Findung von Figuren oder von Ideen geht durch die Krise. Also geht durch, ich verlasse das, was ich genau weiß und was selbstverständlich ist und was alle auch wissen. Ich gehe etwas und behaupte etwas, was vielleicht völlig falsch ist.
Und Sie haben dann diese Figur der Hanna entwickelt, die hat Schluck auf, die ist relativ dick, die ist frech, die ist auch garstig.
Sie entspricht nicht dem ästhetischen Idealen.
Wie haben Sie die entwickelt?
Das war eben, also in einem Aristophanes, die Rita, hat ein Mario González vom Théâtre du Soleil von Paris hat uns das inszeniert. Und das sind zwei Sklaven. Also es geht um eine Diktatur, die unterdrückt die Sklaven und die Sklaven helfen einem Wursthändler quasi den, und der wird dann der neue Diktator. Und einer der Sklaven, also die werden schlecht verprügelt und fallen schlecht behandelt. Und dann hat er die Idee, dass der eine eben eine Frau ist. Und die werden auch noch vom Sklaven verprügelt. Und dann waren wir alle körperlich sehr überzogen. Und ich war dann einfach die ewig Schwangere. Also da habe ich diese runde Form bekommen. Auf die wäre ich so einfach nie gekommen. Und dann haben wir im Spielen gemerkt, dass das sehr lustig ist, weil ich sehr behende bin. Ich bin sehr, sehr schnell. Eine Bewegung, dann diese runde Form, das hat sofort gewirkt. Und dann habe ich sie halt behalten.
Seit mehr als 30 Jahren stehen Sie auf der Bühne. Sie haben da ein ganz eigenes Wort für entwickelt. Wie nennen Sie sich?
Ich nenne mich Clownerin. Es hat sich einmal einer versprochen, der wollte Clown und Wäscherin sagen, hat dann Clownerin, weil eigentlich bin ich Clown. Das ist Englisch, der Clown. Ist das genügt schon. Aber wir müssen halt immer noch ein bisschen betonen, dass wir auch ein paar weibliche haben.
Aber Clownin gibt's gar nicht als Wort?
Es ist genauso verquert wie Clownerin oder Clownfrau oder so, weil Clown ist Englisch.
Ja. Ja, aber Wäscherin war die erste Rolle, mit der Sie Ihren Durchbruch dann hatten. Ja. Beschreiben Sie die Rolle mal.
Ich habe ja eben lange gesucht, was könnte ich spielen? Weil wenn du einfach in der ganzen Geschichte keine Vorbilder hast, dann bist du so im Leeren. Und habe dann gesehen, dass eben viele Komödien aufbauen auf historischen Figuren. Und da ist ja die Jeanne d'Arc. Und das ist eine wunderbare Figur. Das ist jetzt eine junge Frau, die einfach behauptet, sie wisse jetzt, wie man Frankreich rettet und geht los und man glaubt ihr das. Die Idee war dann, dass die drei Engel, die ja mit der heiligen Johanna sprechen, dass die sich in der Adresse irren und dass sie eben zu einer dicken und dummen Hanna kommen, die überhaupt nichts kapiert. Und am Anfang hatte ich auch immer diese Engelstimmen und irgendwann hatte ich die dann nicht mehr gebraucht, weil sich das, die Geschichte jetzt von selber erzählt.
Nur Hanna hat das Problem, so viele Feinde aus dem Ausland gibt es gar nicht, wie Jeanne d'Arc sie hatte.
Genau.
Wo sind ihre Feinde?
Es ist die Waschküche, das ist der große Wäschehaufen, der einfach nicht von selber sauber werden will. Das ist wirklich eine sehr urweibliche Situation, weil auf der ganzen Welt wird die Wäsche von den Frauen gewaschen. Also ich weiß nicht so. Und die dreckige Wäsche ist ja symbolisch auch. Also du bist wirklich zu Diensten. Also es sind andere, die die Wäsche dreckig machen und du machst sauber, sauber. Und es hört ja nie auf. Also von dem her ist es schon eine Situation, die eben große Emotionalität auslösen kann.
Und dennoch, Wäscherin ist kein Beruf mehr in dem Sinne. Sie sind als Schneiderin unterwegs, also eine Handwerkskunst. Und man hat den Eindruck, ja, das sind zum Teil eben auch Dinge, die aussterben. Ist das Ganze nicht auch dahingehend rückwärtsgewandt?
Ich brauche ein Universum. Also ich erzähle ja Geschichten aus dem Nichts. Und wenn ich Schneiderin, wenn ich habe den Schneidertisch, ich habe die Schneiderpuppen, ich habe Sachen, mit denen ich spielen kann. Ich rede ja nicht, ich bin alleine auf der Bühne. Ich brauche einfach ein Puppenhaus. Und die Berufe sind ja immer noch so, dass jeder kennt noch eine Schneiderin. Auch wenn es der Großvater war oder die Tante. So diese ganze Atmosphäre von Schneideratelier. Ich bin übrigens in einem Schneideratelier aufgewachsen.
Aber eine IT-Expertin könnte es die auch sein, die mit einem Computer
ja,
dort sitzt?
Aber ich glaube, die Bilder sind noch da. Also ich kann natürlich auch eine IT-Expertin auf die Bühne stellen, aber das gibt mir wenig Handlung. Mhm. Also wäre eine Herausforderung, ist sicher machen. Also die ganzen Kabel stecken, das ist, wer weiß, vielleicht kommt das noch. Aber diese alten Berufe haben einfach so viel Geräte und so viel Bilder und Stimmungen, die ich brauchen kann, dass ich damit meine Welt bauen kann.
Es gibt so einen Satz, mit dem kommt das Publikum ganz oft am Ende einer Vorstellung auf Sie zu, die sehr begeistert sind, leuchtende Augen. Und dann fällt der Satz, ja, machen Sie auch richtiges Theater.
Ich weiß es jetzt nicht mehr, aber früher war das wirklich so.
Was war da Ihre Antwort früher?
Ja, ich fragte, was ist denn richtiges Theater? Aber ich weiß schon, was Sie meinen. Das ist das Sprechtheater, das ist das klassische Theater. Und man muss ja einfach historisch wissen, dass das richtige Theater eigentlich das Clown-Theater ist. Insofern, dass eben früher der Schauspieler immer auch der eigene Autor war. Also die Rollen hat er sich selber entwickelt. Es kam dann erst mit Goldoni, mit Lessing, Shakespeare, die Autoren, die dann die Autorität hatten und der Schauspieler dann quasi nur noch interpretiert hat. Aber der Ursprung ist der Spieler, der Schauspieler ist eigentlich das, was ich mache.
Ja, und Sie kennen eben auch beide Seiten und haben jetzt als Clownerin natürlich auch die Mimik als Spielmaterial. Es ist maximal mal ein Brabbeln, aber es ist keine Sprache in dem Sinne. Um wie viel schwieriger ist das?
Das Brabbeln hat sich ergeben, weil ich ja, wenn ich ein Stück länger nicht spiele oder probe, ich habe ja keinen Text. Und um mir die Szenenentwicklung klar zu machen, habe ich einfach so für mich gebrabbelt. So, ich hole mir dann quasi die emotionale Linie raus. Und das fanden dann die zugeguckt haben, immer so lustig, dass ich es halt einfach nur verstärkt und vergrößert habe.
So zum Markenzeichen geworden eigentlich.
Genau,
ne?
Ja. Und unterdessen kann ich gar nicht mehr ohne. Also unterdessen muss man mal aufpassen, dass ich nicht zu viel brabble, weil das geht einfach von alleine.
Ist das etwas, was Sie auch im Alltag manchmal trainieren, die Mimik, die Sie auf der Bühne haben, weil die Mimik ja auch so wichtig ist?
Nein, nie. Weil die Mimik ist immer ein Ausdruck von einer ganz bestimmten Emotion, von einem Gefühl, was da ist. Und ich kann das, also ich trainiere meinen Körper, ich trainiere meine Stimme, aber die Mimik zu trainieren oder vor dem Spiegel, das wäre für mich das Allerschlimmste, weil es dann etwas Äußerliches wird. Und es ist ja, ich spiele wie ein Schauspieler eine ganz klare Emotion, ich mache es dann nur als Clown sehr viel größer.
Und Ideen kommen Ihnen wahrscheinlich laufen. Sie kamen eben hier in das SWR1-Leute-Studio rein und guckten auf die Monitore und hatten, glaube ich, gleich eine Idee. Vielleicht können Sie es mal kurz erzählen.
Ja, weil wenn ich selber auf den Monitor schaue, dann sehe ich ja immer nur meinen Seitenkopf, weil die Kamera ja von vorne kommt. Und ich habe vorhin versucht, meine Frisur zu kontrollieren. Und immer, wenn ich geguckt habe, war das schon wieder weg. Und von dem her, ja, das ist clownesk.
Das ist einfach Situationskomik, die Sie wahrscheinlich im Alltag auch aufgreifen, oder?
Ja, unterdessen hat sich das auch automatisiert. Das ist auch das Problem in unseren Proben jetzt mit den Kindern, dass ich einfach extrem schnell bin. Weil ich habe jetzt 40 Jahre Beruf auf dem Rücken. Aber es ist dann, bis ein Stück steht, immer harte Arbeit.
Können Sie denn die Welt betrachten, ohne aus den Augen einer Clownerin zu gucken?
Ja, das kann ich noch. Aber ich sehe natürlich ganz schnell die Lächerlichkeit von jedem und auch von mir selber. Also, wie soll ich sagen, wir versuchen ja Respekt zu haben, aber manchmal sind wir einfach nur lächerlich und das
Wäre das jetzt in unserer Situation beispielsweise?
Ja, ich meine, dass wir hier so in einem dunklen Raum sitzen mit Kameras und so tun wir, wenn wir so ganz normal miteinander reden.
Eigentlich ein olles Kellerloch.
Kellerloch und wir versuchen gescheites Zeug zu reden und ich denke, das ist auch das, was ich im Moment weiß. Aber ich weiß auch, dass ich nicht viel weiß.
Vielleicht stellen wir das einfach gleich alles mal ab und reden ganz anders.
Okay.
Was haben Sie noch nie gehört über sich und hätten so gern mal gehört?
Ja, dass ich eine sehr sympathische Person bin. Mhm. Doch, habe ich aber auch schon gehört.
Das denke ich, dass Sie das bestimmt schon
Nein,
gehört
es ist,
haben.
Nein, es ist...
Was soll denn mal auf Ihrem Grabstein stehen? Haben Sie sich das schon überlegt?
Sie war da und jetzt ist sie weg.
Ist das nicht zu wenig?
Ich meine, ich habe jetzt 8 Stücke, bin am 9. und ich bin 8-mal tot am Schluss. Also ich übe das. Ich glaube, ich kann dann wirklich einfach gehen.
Sie haben auch mal gesagt, wir müssen sterben üben in unserer Gesellschaft, weil es so ein großes Thema ist.
Es ist ein Tabu. Es ist eines der letzten Tabu, was wir haben. Wir sind alle jung und dynamisch. Wir sind nicht mehr sterblich.
Was könnte uns denn im Leben helfen, um besser sterben zu können?
Dass man sich einfach auch Zeit nimmt, daran zu denken und eben nicht, ja, ich werde jetzt, sondern es ist etwas, was uns passieren wird. Und es ist ja, also gerade jetzt, ich gebe es ja auch der nächsten Generation weiter. Ich bin ein Teil in einer Kette und jetzt kommt die nächste. Das hat ja auch etwas Friedvolles. Und dass wir einfach diesen Raum nicht nur mit Schrecken füllen, sondern mit auch Ich glaube nicht an einen Himmel oder an eine Hölle oder so, sondern dass sich das einfach auflöst und wieder neu zusammensetzt. Also so wie die Erde kompostiert, wird auch all das, was an Ideen bei mir jetzt da sind, das lebt ja irgendwo auch noch weiter, kompostiert. Und es ist ja nicht einfach weg.
Aber Sie kritisieren schon unsere Haltung, die wir zum Sterben haben, weil wir halten vielleicht zu sehr am Leben fest, im Leben.
Ja, wir halten uns auf künstliche Weise jung, indem wir operieren, indem wir Sachen erzwingen wollen. Ich finde, es ist ein genussvolleres Leben, wenn man weiß, es hört nachher auch auf. Also wenn man das nicht als gewalttätiger Einbruch und erzwingen will, sondern dass das einfach die Natur ist.
Und was so oft dazu kommt, eben auch das Leid und der Schmerz und die Krankheit, macht Ihnen das Angst?
Das ist schon das Teil, was ich einfach hoffe, dass ich dann so einen schnellen Abgang habe.
Würden Sie Sterbehilfe in Anspruch nehmen?
Ja. Ich finde, wir sind heute, also die Gesellschaft hat medizinisch so viel entwickelt, dass es mehr und mehr sein wird, dass wir selber entscheiden, wann wir gehen.
Spielen wir dann nicht Gott?
Ja, aber wenn ich weiß, ich habe eine Krankheit, die dauert 3 Jahre und dann bin ich 3 Jahre voll nicht mehr da und pflegebedürftig und das, was mich ausmacht, mein Geist ist dann irgendwo völlig im Nebel, dann würde ich gerne vorgehen.
Clownerin Gardi Hutter, von Ungarn bis Schweden, von Portugal bis Russland. Gibt es Länder, die Ihnen ganz besonders am Herzen liegen?
Eigentlich ist es im Moment Brasilien. Also ich war das erste Mal vor 20 Jahren und seit 10 Jahren habe ich einen Agenten da und bin jedes zweite, dritte Jahr da. Also er würde gerne jedes Jahr, aber das schaffe ich nicht. Das habe irgendwo schon über 100 Vorstellungen da gespielt. Und es ist ein Land, das ich wirklich liebe. Also es hat mit dem ganzen Chaos, mit den ganzen Problemen, und ich komme ja aus der sicheren Schweiz und so, haben die Leute eine Art von Beziehung leben und von Lockerheit. Wie soll ich sagen, wenn wir organisieren und die Tournee planen, ist das ganz schlimm.
Weil ja, das Chaos sagt man auch so, kommst du heute, kommst du
ja,
morgen.
Ja, und wenn ich das Flugzeug besteige, weiß ich manchmal noch nicht ganz, wie die Tournee aussieht. Aber sobald ich da bin, bin ich in diesem Fluidum. Und dann geht's mir gut.
Wenn Sie in Brasilien spielen, wie ist das Publikum dann vielleicht auch von dieser Rolle der Hanna? Wie nimmt das Publikum die dort auf im Vergleich zu Deutschland oder auch der Schweiz?
Ja, das ist ja das Überraschende. Also ob ich in Russland oder in Brasilien bin, wenn das Licht gelöscht wird, weiß ich eigentlich nicht mehr, in welchem Land ich bin. Die Lacher sind manchmal ein bisschen lauter. Also in China sind sie ein bisschen leiser, in Brasilien sind sie ein bisschen lauter. Oder in Brasilien ist dann der Schlussapplaus. Die stehen alle auf, klatschen 3 Minuten, dann sind sie weg. Ich kann dann Ihnen Zugabe machen.
Wie kommt das?
Was ist einfach Sitte da? Ich muss jetzt immer gucken, dass ich meine Zugaben quasi vorher noch reinschiebe. Ja. Und in China ist es ein respektvollerer, oder leiserer Applaus, aber es ist eben erstaunlich, dass wenn du die Sprache weglässt und mehr ins Emotionale, Körperliche gehst, dann sind wir weltweit genau das Gleiche.
Gibt es denn auch ein Publikum, was vielleicht besonders schwierig zu erreichen ist?
Ja, immer wenn ich eine Regel aufstelle, dann kommt die nächste Vorstellung und haut sie wieder weg. Also manchmal habe ich das Gefühl, es ist in Städten schwieriger, weil das Publikum verwöhnter ist und auf dem Land ist es einfach. Und dann mache ich wieder eine auf dem Land, die ganz schwierig ist und eine Stadt, die mir einfach so wegflutscht. Also ich kann jetzt in den 36 Jahren keine Regel aufstellen, die ich nicht am nächsten Tag gerade wieder in Frage stelle.
Sie hatten ja auch die unterschiedlichsten Auftrittsorte, also von Hinterhöfen über Scheunen, über große Kulturpaläste. Was ist so ein ganz skurriler Ort, der Ihnen gleich in den Kopf kommt?
Also jetzt gerade in Brasilien war ich in einer Favelas.
In einem Armenviertel?
In einem Armenviertel. Die hatten da so ein Kulturzentrum, das die Leute überhaupt kommen, weil Kultur, und dann kamen die aber alle zu spät. Also es war so, die Frauen und Kinder sind dann da und die Männer kommen dann ein bisschen später. Und die Türe war aber gerade neben der Bühne. Und das für eine halbe Stunde kamen immer wieder Leute rein. Und eigentlich mein Running Gag war, wenn wieder jemand kam, den quasi zu begrüßen und den Platz zu bringen. Also die Leute haben richtig drauf gehofft, dass noch jemand kommt. Und am Schluss kamen irgendwann 5 Japaner rein.
Die so geduckt. In den Favelas?
In den Favelas, ich weiß, ja. Also Brasilien ist ja das Land, wo man fälscht ja die Pässe. Man macht dann immer brasilianische Tests, weil da gibt's ja alles.
Und wie lief das dann, als die 5 Japaner reinkamen?
Das war natürlich ein Riesenlacher, weil die wollten nicht stören und waren dann so geduckt. Und ich bin dann geduckt vorgelaufen und habe noch einen Platz gesucht. Die Leute werden sich nur an das erinnern.
Das heißt aber auch, die Aufgabe einer Clownerin besteht in größten Teilen auch aus Improvisation.
Also du musst wirklich wahrnehmen, was im Saal passiert. Also wenn einer an der falschen Stelle lacht oder gähnt oder niest oder so, du musst das wahrnehmen. Also der Clown ist ja zum Unterschied zum Schauspieler, er schaut ja immer ins Publikum. Er tut auch so, also wäre eine Schneiderei, aber er sieht immer die Leute. Also es gibt keine sogenannte vierte Wand. Und wenn du nicht spielst, was da ist, dann ist es nicht echt.
Sie unterrichten auch Clown-Theater im Jahr 2018. Wer möchte denn da überhaupt Clown werden?
Es sind erstaunlich viele Leute, obwohl das ja gar nicht Mode ist. Es sind auch sehr viele junge Leute. Ich glaube, sie suchen alle nach Wahrhaftigkeit. Sie suchen etwas Authentisches, etwas, was sie selber erfinden und was ihrem sehr wahrscheinlich sehr widersprüchlichen Gefühlen und so eine Klarheit gibt. Und da ist natürlich der Clown, ergibt sich.
Wen haben Sie da gesehen als Schüler, Studenten, Studentin, was Sie begeistert hat, was vielleicht auch eine Marktlücke dahingehend sein könnte?
Ja, eigentlich immer, wenn der Student eine eigene Form findet, also wenn er etwas ganz Wahres findet und das in ein wahres Gefühl hineinheben kann und das Gefühl dann vergrößert. Also was halt das Schlimmste ist, wenn man ein bisschen Clown spielt, dass man dann einfach so quasi große Gäste macht und so ein bisschen blöd wird, sondern es geht um ein wahres Gefühl, das ganz klar da ist und das vergrößert wird.
Das ist ja unheimlich schwer, das dann auch darzustellen. Welche Eigenschaften brauchst du unbedingt?
Ja, ich glaube, man muss sich mit sich auseinandersetzen und man muss so tief in seinen Kern gehen. Und vielleicht ist es auch darum, dass das so viele junge Leute interessiert. Es hat etwas mit der eigenen Wahrheit zu tun. Und die ist eben noch nicht sprachlich. Also Clown ist ja drunter. Also wenn ich jetzt das Talent gehabt hätte, hätte ich vielleicht Monologe geschrieben, aber da habe ich das Talent nicht. Und Clown geht in die Ebene, wo man Mama gar nicht recht weiß, warum das so ist oder warum man da so stark fühlt oder warum das einem so verstört oder so verletzt. Und das auszuloten, das ist wichtig.
Aber Sie sagen gerade auch, was einen verstört oder verletzt. Das heißt, wenn man zu seinem Kern will, kommt man dann um die Verletzung auch nicht drumherum. Das heißt, der Clown muss sich mit dem Schmerz auseinandersetzen.
Er muss mitten rein und ihn aber irgendwann auch verlassen und dann kann er ihn wegkinken, sagt man in der Schweiz, also wegkicken. Er muss durch den Schmerz, das geht nicht anders.
Wenn Sie das jetzt gerade beschreiben, dann klingt das sehr therapeutisch, was ein Clown eigentlich macht.
Ja, das wird ja auch sehr oft therapeutisch gebraucht, aber als Kunstfigur dann auf der Bühne ist die Therapie dann einfach vielleicht eine erste Phase, dass der Spieler braucht, damit er arbeiten kann. Aber nachher hat die Kunst ganz andere Regeln. Also dann ist sie eben eigentlich, dann bist du als Person absolut unwichtig. Also dann geht es um Ideen, die zwingend und logisch erzählt werden müssen. Und dann, ob du dich dann dabei wohlfühlst oder nicht, ist nicht im Gespräch.
Und Sie haben jetzt gerade gesagt, dass sehr viele junge Menschen eben auch diesen Beruf des Clowns gerne machen möchten. Ist dafür überhaupt ein Markt da? Man hat den Eindruck, ja, ab und zu gibt es mal so ein Straßentheaterfestival, das Tête-à-Tête beispielsweise in Rastatt, und dann klappen die Bürgersteige wieder runter und die Welt ist wieder weg.
Das kann sich nächstens ändern. Ich denke, die Comedy-Schiene dauert jetzt schon lange, dass man irgendwann genug hat von diesem schnellen Draufreden, Reden, Schwatzen, Schwatzen, Reden. Das kann kommen.
Heißt aber, es braucht einen großen Leidensdruck, den man bereit ist mitzubringen?
Das braucht jede Kunst. Also, weil das Ringen um eigene Form und eigenen Inhalt ist eine Auseinandersetzung mit sich selber, die einfach manchmal wehtut.
Was tut ganz besonders weh, wenn wir Ihr neues Stück Geier Gaudi dann betrachten? In Pfullendorf ist die Vorpremiere, am 8. November geht's dann los, in Stuttgart im Theaterhaus. Was tut da ganz besonders weh?
Dass manchmal denke ich, bin ich wahnsinnig, mit meiner Familie ein Stück zu machen? Also warum behalte ich mir das nicht einfach als Wohlfühlort? Ich habe es ja gut mit ihnen. So, warum setze ich mich? Wir haben ja wirklich, manchmal reibt sich das und und pickt sich das und die Rollen Kinder, Mutter. Und dann, wenn uns aber das gelingt, dass wir daraus wirklich etwas erschaffen können, was ganz ein aktuelles Thema ist für viele, dann würde mich das sehr freuen.
Der Generationenkonflikt, ja, das nächste Thema, was Sie angehen. Dafür alles Gute, Gabi Hutter. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Eins gehört. Es geht.